Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. It's a sale so nice, they do it twice a year. Save 50% site-wide on the world's best proteins, like legendary steaks, gourmet burgers, versatile chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with code AUDIO when you shop omahasteaks.com today. Now is the time to save big on everything you need to serve up mouth-watering flavor, like USDA-certified tender steaks, perfectly aged to maximize tenderness and hand-cut by master butchers in America's heartland and delivered right to your door. With unrivaled quality and variety, every bite is backed by their 100% satisfaction guarantee. Don't wait. Shop now at omahasteaks.com and save 50% site-wide on steaks and more during the semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Christian.
Clara.
Zerstört Donald Trump jetzt eigentlich endgültig jegliche Hoffnungen auf Klimaschutz?
Ich gebe jetzt mal eine optimistische Antwort ab und sage nein.
Okay.
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was genau man darunter versteht, aber er ist der mächtigste Mann der Welt. Die USA sind das mächtigste Land der Welt, aber Gott sei Dank sind sie ja nicht das einzige Land auf der Welt. Deswegen aus der Perspektive würde ich sagen, kann er das gar nicht. Ich hatte nochmal Zahlen rausgesucht. Wenn man jetzt zum Beispiel von erneuerbaren Energien spricht, ich glaube, letztes Jahr waren es 600 Milliarden, die nur in erneuerbare Energien investiert wurden. Und das ist ein Vielfaches dessen, was so in Fossile gesteckt wird oder auch Atomkraft. Wenn man jetzt Natur- und Umweltschutz darunter versteht, sieht es, glaube ich, düster aus. Auch weil ganz viele natürlich, wie sagt man das so, Subventionen für den Kauf von E-Autos oder so gestrichen wurden. Wäre natürlich schön, wenn er mit uns an einem Strang zieht, möchte er nicht. Aber ich glaube, auf globaler Perspektive kann er den Klimaschutz nicht zerstören.
Da gibt es ja noch einen anderen sehr mächtigen Mann, Mr. Xi Jinping, würde wahrscheinlich das schon mal in Frage stellen, dass die USA das mächtigste Land der Welt sind. Aber das nur am
Vielleicht
Rande.
Das auch.
Du hast es erwähnt, er nimmt einiges an Subventionen zurück. Die sogenannte One Big Beautiful Bill, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ein großes Steuergesetz ist ein herber Einschnitt für viele Klimaschutzprojekte, weil sie eben auch in Teilen diesen Inflation Reduction Act, den Joe Biden ja eingeführt hatte, haben wir hier schon öfter drüber gesprochen. Der sollte viele hunderte Milliarden in saubere Technologien stecken.
Auch so eine spannende Entwicklung. Sind viele deutsche Unternehmen in die USA gegangen wegen der Subventionen, die sie jetzt nicht mehr bekommen. Und
richtig.
Dort ihre Zelte wieder abbrechen.
Aber es gibt eben auch noch gute Argumente, dass es nach wie vor auch in den USA positive Entwicklungen gibt. Jedenfalls sieht das unser heutiger Gast so. Er leitet das Klimateam beim Founders Pledge. Und das ist eine Organisation, wo die besten Möglichkeiten gefunden werden sollen, um zu finanzieren, was am meisten den Klimaschaden minimiert. Und deswegen freuen wir uns sehr, heute mit ihm zu sprechen. Er kommt auch gerade aus den USA zurück. Herzlich willkommen, Johannes Akwa.
Ja, vielen Dank, Frau Pfeffer und Herrn Herrmann.
Ganz genau, vielen Dank. Das Glas ist halb voll, ist, glaube ich, so die Botschaft gewesen. Aber bevor es damit losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts und Spotify.
Herr Akwa, dann legen wir doch vielleicht mal mit den Grundlagen los. Was ist denn eigentlich diese One Big Beautiful Bill und was steht da drin?
Also die One Big Beautiful Bill, das große wunderschöne Gesetz, ist im Prinzip der Name für Präsident Trumps große Steuergesetzgebung. Und das Wichtige und das, wie sie sich auch auf den Inflation Reduction Act bezieht, ist, dass es quasi eine Steuergesetzgebung ist, die mit einfacher Mehrheit im Senat, im Kongress verabschiedet werden kann. Und deswegen steht sie auch so in Bezug zum Inflation Reduction Act, den Sie in der Einleitung genannt hatten, weil das im Prinzip alles, was mit einfacher Mehrheit im Inflation Reduction Act von Joe Biden beschlossen wurde, war jetzt quasi zur Disposition gestellt.
Und ist wieder weg.
Nein, ist nicht alles wieder weg, aber alles konnte im Prinzip in diesem politischen Prozess wieder weggenommen werden. Und das zentral Wichtige, warum alle wussten, dass das ein riesig großer klimapolitischer Moment sein würde, ist, dass es im Prinzip um Trumps Tax Cuts, Trumps Steuererleichterungen aus seiner ersten Amtszeit, dass die quasi zur Disposition standen, die wären dieses Jahr ausgelaufen. Das heißt, die Republikaner mussten die ganze Zeit Geld finden, um quasi das zu refinanzieren zumindest teilweise. Und natürlich war Donald Trump auch gegen den Green New Scam, gegen den grünen neuen Betrug, also den Inflation Reduction Act von Joe Biden im Wahlkampf. Und deswegen war eigentlich so die Erwartung, würde ich sagen, von vielen Analysten, dass Trump wahrscheinlich oder Trump und die Republikaner wahrscheinlich den gesamten Inflation Reduction Act in dieser rückgängig machen würden. Und das ist eben nicht passiert.
Subventionen streicht, um seine Steuersenkung
genau zu
refinanzieren.
Genau. Und das ist eben zum großen Teil nicht passiert. Nur um mal zu dieser Frage zu kommen mit dem, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer? Da hilft es ein paar Zahlen. Sich bewusst zu machen, vor dem Inflation Reduction Act, also bevor Joe Biden dieses riesige Klimaschutzgesetz verabschiedet hat.
Was ja wirklich gefeiert wurde.
Was gefeiert
auf der ganzen
wurde.
Welt, ja.
Was gefeiert wurde und was auch zum ersten Mal die Situation erzeugt hatte, dass die USA quasi weltweit führend waren im Klimaschutz und Europa musste zu den USA schauen. Eine ganz ungewohnte Situation.
Lang ist es her.
Ja. Also vor dem Inflation Reduction Act war die Situation so, die Erwartung war zwischen Mitte der 2020er, Mitte der 2030er, das ist der Zeitrahmen, über den wir hier sprechen, würden so ungefähr 125 Milliarden für Steuergutschriften, für saubere Energien ausgegeben. Das ist quasi vor dem Inflation Reduction Act. Vor dem Inflation Reduction Act, wenn wir das quasi sagen, das ist quasi ein Schritt oder ein Wassertropfen. Der Inflation Reduction Act verzwölffacht das ungefähr zu ungefähr 1,2 Milliarden. Also man kann quasi sagen, es geht von 1 auf 12, von den Größenordnungen her.
Was in saubere, grüne Technologien
investiert wird. Grüne Technologien investiert wird. Und jetzt geht es ungefähr 500 Milliarden zurück, ungefähr 5 Schritte. Also
bleiben 700 Milliarden übrig.
Bleiben ungefähr, ja. Also das heißt, es ist jetzt wirklich keine Situation, allein schon von wie das Geld ausgegeben wird, wenn man das beschreiben würde als Trump hat den ganzen Inflation Reduction Act zurückgenommen, das wäre so, wie man sagen würde, ein Glas, das mehr als halb voll ist, ist leer.
Das ist ja auch tatsächlich das, was viele so an Hoffnungen ausgedrückt hatten, als dann klar war, Donald Trump wird der nächste US-Präsident wieder. Das war ja auch noch während der Klimakonferenz in Baku im vergangenen Jahr. Und da war dann immer die große Hoffnung, na gut, immerhin, er wird nicht alles rückgängig machen können, was Joe Biden in Sachen Klimaschutz gemacht hat, weil er das ja, muss man sagen, relativ schlau verteilt hat, in sehr vielen republikanischen Staaten, denen sehr viel Geld gegeben hat. Ist das jetzt genau eingetreten, dass eben Donald Trump gar nicht alles zurückdrehen konnte, weil davon so viel so vorteilhaft war, gerade für die Republikaner? Oder wie erklärt sich, dass das so viel noch übrig bleibt?
Ja, also ich glaube, da ist es wichtig zu gucken, erstmal, was wurde zurückgenommen und was ist geblieben. Zurückgenommen, wenn man sich die Steuergutschriften anschaut, gibt es im Prinzip, man kann das natürlich, sind 20 verschiedene Subventionen. Wir machen das jetzt mal einfach. Wir machen es mal einfach in zwei verschiedene Kategorien.
Gerne.
Das eine, sagen wir mal, marktreife Technologien, das ist Wind, Solar, Elektroautos, Wärmepumpen etc. Und das andere ist eher frühe Technologien, Dinge wie fortgeschrittene Geothermie, fortgeschrittene Atomenergie, Abspeicherung von CO2, andere
Fusionskraftwerke.
Also, und wenn man sich im Prinzip anschaut, zwischen diesen zwei großen Kategorien, das meiste, das jetzt zurückgenommen wurde, sind die Steuergutschriften für Technologien, die schon sehr marktreif sind. Solar, Wind, Elektroautos ganz besonders.
Also da kriegt man jetzt nicht mehr, es gab mal 7.500
genau.
Dollar Zuschuss, die sind weg zum Beispiel.
Die sind weg. Und deswegen ist die Situation jetzt so, wenn man sich die Vorhersagen anschaut für die amerikanischen Emissionen über die nächsten 10 Jahre, dann könnte man sagen, dann sieht das so ähnlich aus, als ob das Glas ganz leer wäre. Weil all diese Dinge, die, sag mal, marktreife Technologien sind, im Prinzip da wurden die Subventionen stark gekürzt. Und das heißt, die kurzfristigen Emissionen werden jetzt im Vergleich zu der Situation, als der Inflation Reduction Act noch voll da war, werden sie steigen. Die Schätzung ist irgendwie sowas, eine halbe Gigatonne, 500 Milliarden Tonnen 2035. Aber, und das ist das zentral Wichtige, warum das Glas warum ich sagen würde, das Glas ist nicht nur halb voll, sondern sogar eigentlich mehr als halb voll. Die Steuergutschriften für Technologien, die mal früher sind und die tendenziell auch das viel mehr brauchen, dass die Subventionen viel mehr brauchen, die sind noch da. Und das ist ja auch das, was besonders wichtig ist im Global, in der Frage, was ist klimapolitisch wichtig? Klimapolitisch ist wichtig, okay, wie viele Emissionen stößt die Welt in diesem Jahrhundert aus? Was ist die Rolle der USA? Die USA sind vielleicht 5-10% der Emissionen in diesem Jahrhundert, aber sind ein viel größerer Teil der Innovationskapazität, um wirklich neue Technologien voranzubringen. Und deswegen ist es extrem zentral und extrem wichtig, dass diese Steuergutschriften nicht gekürzt werden. Wenn man sich den deutschen Fall überlegt, was ist das Wichtigste, das Deutschland je getan hat, im Bereich Klimaschutz. Okay. Es waren jetzt nicht Steuergutschriften, aber als politisches Instrument ähnlich. Das Erneuerbare Energiengesetz von 2000 hat Emissionen viel mehr beeinflusst als jegliche andere Aktion, die Deutschland je unternommen hat. Ja? Und
weil dadurch Solar- und Windkraft marktreif wurden. Also
genau, also vor allem Solar, genau.
Ja, vor allem Solar.
Und
Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Diese Möglichkeit besteht jetzt weiterhin dadurch das, was überlebt hat, überschlägt für ganz viele neue Technologien. Und deswegen ist es, würde ich sagen, viel mehr als ein halbvolles Glas. Ich würde mehr sagen, ein Zweidrittel volles Glas.
Jetzt tatsächlich Geothermie das neue große Ding ist oder Fusionskraft, über die ja auch immer so ein bisschen spöttisch gelacht wird, weil man, glaube ich, nicht so wirklich vorankommt, oder sind jetzt Atomkraftwerke auf einmal wieder angesagt?
Also ich glaube, das mit dem spöttischen Lachen, das ist immer lustig, weil also 2000 haben auch die meisten Leute spöttisch gelacht über die Idee, dass Erneuerbare mal billig werden. Das hat ja bis quasi 2010 gedauert, bis viele Leute davon überzeugt waren, vielleicht bis 2015 oder so, bis die meisten Leute davon überzeugt waren. Und jetzt sind wir alle davon überzeugt. Von daher so die Frage, lachen Leute spöttisch darüber, ist so ein bisschen die falsche, oder würde ich sagen, das sollte nicht das Argument dagegen sein. Bei Geothermie ist es tatsächlich so, da gibt es jetzt Durchbrüche. Und diese Durchbrüche in den USA, und die gehen auch zurück auf Förderung durch das amerikanische Energieministerium in den Obama-Jahren, in späteren Obama-Jahren. Und ja, es ist tatsächlich so, dass das Geothermie, auch fortgeschrittene Atomkraft oder Fusionsenergie, dass das wahrscheinlich die Gewinner der Trump-Administration sein werden. Aus dem Grund, dass die jetzt viel Fortschritt machen. Gerade Geothermie macht sehr viele Fortschritte. Und zum anderen auch, weil die amerikanische Debatte und die amerikanische Situation sehr stark dadurch geprägt ist, dass die Energienachfrage sehr stark zunimmt. Durch den Boom von Datenzentren, insbesondere durch den Kampf um Vorherrschaft und künstliche Intelligenz. Und deswegen ist es eine der parteiübergreifendsten Prioritäten in den USA ist gerade, okay, wir brauchen mehr Energie, das ist etwas.
Und ja, ich habe das Argument in den letzten Wochen und Monaten häufiger gehört und denke mir dann immer, aber da hilft doch ein neues Atomkraftwerk nicht, weil das ist in 10, 15, 20 Jahren fertig. Fusionskraft, gerade Solarenergie hat es ja dann offensichtlich in 10, 15 Jahren geschafft, marktreif zu werden, oder in 20 Jahren. Fusionskraft, seit wann wird daran geforscht, seit 60, 70, 80 Jahren.
Wir hatten da mal den Spruch, dass es immer in 30 Jahren soweit sein soll.
Und dann denke ich mir immer, wenn die Rechenzentren das Argument sind, gerade dann sollte man doch eher noch Wind und Solar fördern, weil die ja jetzt schon funktionieren und die Energiepreise weiter nach unten treiben und nicht Atomkraftwerke, die in 50 Jahren dann da sind.
Okay, da gibt es jetzt, glaube ich, zwei oder drei Sachen. Das erste ist ja, wann haben wir angefangen mit Solarenergie? In den 1950er Jahren. Und dann 1950er Jahren irgendwie mit Solarenergie für die NASA, Ende 1970er Jahre Jimmy Carter und dann 2000 Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass Solarenergie innerhalb von 20 Jahren billig geworden ist. Also erstmal als Korrektur da. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, eine Sache, die in dem Diskurs verzerrt ist, wie Sie völlig richtig sagen, wenn es um die zusätzliche Energie in den nächsten 5 Jahren geht, wird Geothermie, wird Atomkraft etc. keine große Rolle spielen.
Die Strompreise in den USA steigen ja auch jetzt und teilweise extrem, nur durch die Rechenzentren schon, wenn ich das richtig in
Erinnerung habe. Ja, aber sonst irgendwie ein Drittel von dem, was sie hier sind. Also es ist völlig richtig, dass es da eine Diskrepanz zwischen der Rhetorik und der Realität gibt. Mhm. Ich glaube, das zentrale Argument für Innovationen, in was da Clean Firm Power genannt wird, also saubere, stabile Energie, ist natürlich
Clean Firm Power.
Clean Firm Power, auf Deutsch würde man sagen, saubere Grundlast. das zentrale Argument dort ist halt eher langfristig, aber es ist völlig richtig. Mhm. Kurzfristig wird die zusätzliche Nachfrage gedeckt werden, dadurch, dass man existierende Atomkraftwerke länger laufen lässt oder auch wieder in Betrieb nimmt. Das passiert jetzt auch. Oder halt durch Wind und Solar oder halt auch durch Gas.
Das heißt, Ihr Optimismus speist sich daraus, dass man sagt, die wichtigste Rolle, die USA in Sachen Klimaschutz spielt, ist eigentlich die Innovation auf diesen Feldern, die dann in Zukunft unseren Energiebedarf decken können über neue, saubere Technologien. Und wir schauen viel zu sehr auf das aktuelle Verbrauchssystem sozusagen. Also Sie sagen, wir müssten mal mehr drauf schauen, was die USA langfristig für den Klimaschutz tun können.
Ich würde das nicht als Optimismus bezeichnen. Ich würde sagen, das ist eher eine Analyse von dem, was, also ich würde es eher als Realismus bezeichnen, und ich würde sagen, die Klimadebatte hat an sich immer diesen extrem starken Fokus auf Emissionen, wo wir sind in den nächsten 10 Jahren. Und aus dieser Perspektive sieht das irgendwie jetzt sehr schlimm aus. Aber wir wissen, und mit dem Beispiel mit dem deutschen Solarbeispiel, wir wissen, dass das eigentlich letztendlich ein extrem schlechter Proxy ist, eine extrem schlechte Zielgröße, auf die wir optimieren sollten. Wir sollten nicht darauf optimieren, wie können wir hier Emissionen in den nächsten 10 Jahren reduzieren. Das ist nicht relevant, das ist dem Klima herzlich egal, was die Emissionen in den USA in 10 Jahren sind. Was wichtig ist, ist, was ist der Beitrag von den USA oder von Deutschland oder von jedem anderen Land für die globalen Emissionen in diesem Jahrhundert. Und deswegen ist es, wenn man sagt, wir halbieren den klimapolitischen Einsatz, den wir haben in den USA oder in einem anderen Land, ist es halt wichtig zu sagen, okay, wie viel hat das die Emissionen reduziert oder wie hat das den Effekt? Und da würde ich sagen, ist es viel besser, dass die Kürzung so gelaufen ist, dass die Subventionen für Technologien, die auch ohne zusätzliche Subventionen trotzdem weiter wachsen werden, nur ein bisschen weniger schnell, dass da die richtigen Trade-offs getroffen wurden.
Weil jetzt auch so Pfade eröffnet wurden für einfach die Stromversorgung für die kommenden 50 bis 100 bis 150 oder 200 Jahre.
Genau, ja. Und nicht nur Stromversorgung, aber ja.
Energieversorgung und andere Technologien. Das heißt, wir haben jetzt, nur um das einmal sozusagen so ein bisschen nochmal aufzudröseln, wir haben jetzt einerseits steigende Emissionen, ganz sicher dadurch, dass weniger schnell Elektroautos auf den Markt kommen, weniger schnell Wärmepumpen auf den Markt kommen und all diese Technologien, von denen Sie aber sagen, die werden sich so oder so langfristig durchsetzen, weil sie nun mal marktreif sind. Also das ist die eine Annahme, die zu Ihrer Analyse führt.
Es ist nicht meine Analyse. Ich schaue nur die Zahlen an und setze den Kontext. Aber ja, also im Prinzip ist das richtig, dass die Emissionen in den USA werden wahrscheinlich steigen. Es ist auch nicht völlig klar, wie stark sie steigen werden. Das gibt auch sehr, weil natürlich Energiepolitik ist ein Treiber von Emissionen, Nachfrage ist ein anderer. Und es gibt dann auch viele andere politische Maßnahmen außer Subventionen, zum Beispiel Genehmigungsverfahren zu modernisieren. Das könnte ähnlich viele Effekte haben wie Subventionen. Das könnte auch eine Sache sein, die Republikaner an sich mögen.
Also, dass ich zum Beispiel schneller Wind- und Solarparks bauen kann.
Genau, weil das ist im Prinzip gerade
das
zentrale Bottleneck gerade oder
Flaschenhals.
Ist eben nicht der
Flaschenhals.
Der Flaschenhals. Der Flaschenhals, Entschuldigung. Der zentrale Flaschenhals ist schon jetzt nicht unbedingt die Höhe der Subventionen, sondern dass es irgendwie 4 oder 5 Jahre dauert, bis das Solarkraftwerk an das Netz angeschlossen werden kann. Oder dass an sich der Netzausbau auch in den USA jetzt nicht so vorangeht, wie man sich das wünschen würde.
Und die andere Seite, ich würde es einmal gerne zu Ende aufteilen, weil wir diese zwei Argumentationsstränge, die andere Seite ist dann sozusagen die Subventionen oder die Förderung für solche großen Innovationsprojekte, die bleiben bestehen. Vielleicht das ist das sozusagen, wo Sie sagen, das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern da können wir auch in der Vergangenheit schon sehen, dass die USA eine unglaubliche Innovationskraft haben und dass wir davon ausgehen können, dass da Technologien auch in ja, nächster Zukunft sozusagen auf den Markt kommen, die dem Klimaschutz am Ende mehr helfen als alles andere. Das ist die andere Seite Ihrer Argumentation.
Das ist die andere Seite der Argumentation, das ist richtig. Ich würde nie sagen, wir können uns sicher sein, dass etwas funktioniert im Bereich technologischer Innovation. Ich würde es eher sagen im Sinne von, es ist richtig und wichtig, dass wir als Gesellschaften diese Wetten machen, dass wir die Wette auf Geothermie machen, dass wir die Wette auf Fusion machen, dass wir die Wette auf modulare Atomkraftwerke machen. Und da ist die USA gut dabei. Das war auch eines der zentralen Errungenschaften des Inflation Reduction Acts. Der Inflation Reduction Act war ja quasi ein Versuch, Steuergutschriften auf das gesamte Set der klimarelevanten Technologien zu erweitern. Ja. Das war ja quasi nicht eine Wind- und Solar- und Elektroauto-Gesetz, sondern es war ein Versuch zu sagen, okay, wir machen eine breite Wette auf Dekarbonisierungstechnologien. Und davon hat viel überlebt und es hat das überlebt, was tendenziell wichtiger ist, weil Technologien, die früher in ihrem Entwicklungsstadium sind, viel politikabhängiger sind, viel subventionsabhängiger sind.
Für solche Innovationen braucht es ja doch auch immer ein bisschen den politischen Willen oder den gesellschaftlichen Willen, diese Kraft. Und Sie kommen gerade aus den USA zurück. Jetzt, das eine ist, dass die Subventionen nicht zurückgenommen wurden. Das andere ist so die Gesamtkommunikation von Donald Trump insbesondere, aber auch den Republikanern im Allgemeinen, darf man glaube ich so sagen, die ja auch grundsätzlich sagen, dass das mit den Emissionen mindern nicht so wichtig ist und dass Umweltschutz nicht wichtig ist. Sehen Sie das, dass dann wirklich in den USA trotzdem dieser Drive, jetzt bin ich auch in den Anglizismen drin, also diese Motivation drin steckt, wenn man es jetzt mal vergleicht, wie als dann die USA gesagt haben, wir wollen auf den Mond, egal wie. Da konnte man das ja richtig beobachten, wie daraus auch eine Riesenmotivation entstanden ist. Jetzt ist es ja nicht so, dass Donald Trump gesagt hat, wir wollen Klima schützen, aber halt anders, sondern er hat gesagt, wir wollen kein Klima schützen. Sehen Sie trotzdem, dass da die Innovationskraft vorhanden ist in den USA, in diese Richtung dann auch zu gehen?
Ja, also ich glaube, das Zentrale ist ja, auch wenn man jetzt wieder zurückgeht zu dem deutschen Solarbeispiel, Deutschland hat ja Anfang 2000 nicht in Solar investiert aus Grund von Klimaschutz. Klimaschutz war vielleicht die dritte Sache. Das erste war vielleicht dezentrale Erneuerbare. Das zweite war Atomausstieg. Dann vielleicht Klimaschutz.
Aber es war schon auch ein Thema.
Es war aber, Klimaschutz hatte in 2000 ja sehr, sehr wenig politische Unterstützung. Also es waren keine der zentralen Motivationen. Auch der Vorgänger des EEG 1990, also hat ja mit Klimaschutz nichts zu tun. Wichtig ist, dass es eine gesellschaftliche Motivation gibt, diese Dinge zu tun. Das muss keine klimapolitische Motivation sein. Und das ist auch das Zentrale, was ich sagen würde, was man jetzt von den USA erwarten sollte. Wir sollten...
Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Würde mich sehr überraschen, wenn die USA in den nächsten 4 Jahren oder auch in den nächsten 7 Jahren Innovationen in Bereichen produzieren, die extrem abhängig sind von einem Klimaargument. Aber das Argument für saubere Grundlast ist nicht klimaabhängig. Das ist das Zentrale an der Datencenter-Nachfrage und an dem Wettbewerb mit China. Das sind Argumente, die das treiben. Ja, es wird nicht von Klima getrieben. Ist aber in Europa jetzt genauso. Letztendlich Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit etc. Treiben Energiepolitik. Und die Situation ist so, dass die Mehrzahl der Technologien, die dafür zur Verfügung stehen, sauber sind. Und deswegen wird das an sich einen positiven Effekt haben.
Wie ist denn dann noch einmal ganz konkret nachgefragt, Sie waren gerade in den USA. Wie ist die Stimmung oder wie hat man das Steuergesetz aufgenommen, wenn man jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt ein Rechenzentrum bauen möchte, ich hatte gedacht, ich kann da Solaranlagen für mitnutzen zumindest. Irgendwie jetzt kriege ich keine Steuervergünstigung mehr eventuell. Nimmt man das dann einfach so hin oder wird da gesagt, okay, irgendwie kann ich schon nachvollziehen, weil so teuer ist Solarenergie jetzt auch nicht mehr. Das ist marktreif. Ist mir wurscht.
Ja, also ich meine, ich glaube da, also natürlich würde jemand, jeder, der Strom kauft, würde es lieber mit Strom kaufen, der subventioniert ist. das wissen wir auch aus Deutschland. Also ich glaube aber, es ist schon so, dass jetzt auch, wenn man sich anschaut, vor dem Beschluss dieses Gesetzes war die Diskussion irgendwie sehr stark, okay, das wird irgendwie sehr schlimm, wenn die Tax Credits weg sind. Jetzt die Diskussion eher so, okay, der Marktdruck ist auch groß genug, wir werden auch ansonsten genug.
Die Rechenzentren müssen wir so oder so bauen.
Letztendlich hätten die Subventionen sowieso nicht so viel Unterschied gemacht. Das ist ein bisschen schwierig, so zu fragen, was sagen Leute aus politischen Zwecken und was glauben Leute wirklich? Ich würde sagen, im Prinzip ist sicherlich die Annahme, dass die Stromkosten höher gehen werden. Das ist jetzt zum Beispiel, wie gesagt, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Genehmigungsverfahren zu modernisieren. Da wird es nächstes Jahr im politischen Moment geben, was dann auch die Erneuerbaren befördern könnten. Also ich würde sagen, da gibt es einen Unterschied. Es gibt natürlich in der Klimabewegung viele Leute, die da jetzt sehr fatalistisch drauf blicken, weil die Klimabewegung halt sehr stark fokussiert ist auf die Emissionen in den nächsten 10 Jahren. Aber es gibt auch viele Leute, die jetzt sagen würden, okay, es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Und wenn man sich überlegt, was für eine extreme politische Situation wir gerade erleben, könnte man sagen, okay, was dieses Ergebnis eigentlich zeigt, ist, dass der Ansatz des Inflation Reduction Acts eigentlich sehr, sehr robust war.
Und dann Unternehmen wie Microsoft oder Amazon oder Facebook, Meta dann wahrscheinlich irgendwie, wenn es da irgendwie um 5 Millionen Euro geht, die sie an Steuervergünstigungen bekommen können oder nicht können, da schmunzeln die einmal kurz, und wenn sie 80 Milliarden im Jahr investieren in Rechenzentren, denen ist das dann wirklich egal.
Die werden das bezahlen können. Was es de facto bedeutet, ist, die Strompreise für Konsumenten, also für die Verbraucher werden steigen. Genau.
Ja. Jetzt haben Sie eben so angesprochen, dass sich die Klimabewegung sehr auf die nächsten 10 Jahre konzentriert. Das hat ja auch einen guten Grund, weil gewisse Kipppunkte erreicht werden könnten und weil ja genau dieser Faktor Zeit so entscheidend ist in der Klimadebatte. Das heißt, wie begegnen Sie dem? Ich meine, die Angst, die ist ja real, dass das eben ein unmittelbares Problem darstellt, wenn Emissionen jetzt sofort steigen. Da sagen Sie, ja, das stimmt, aber die Kröte mussten wir schlucken.
Also da würde ich sagen, ich meine, zum einen ist in der, es ist ja wissenschaftlich nicht so, dass wir wissen, okay, hier ist ein Klimakipppunkt. Wir wissen, das Risiko von Klimakipppunkten.
Schwieriges Wort.
Nimmt zu mit steigenden Emissionen, aber niemand weiß, wo sie sind. Und die alternative Strategie von, wir versuchen jetzt Emissionen kurzfristig zu reduzieren, die steht uns politisch nicht zur Verfügung. Das haben wir auch in Deutschland gesehen mit den ganzen Diskussionen um das Heizungsgesetz oder das Gebäudeenergiegesetz. Deswegen würde ich sagen, als klimapolitische Strategie zu sagen, wir wollen Emissionen schnellstmöglich reduzieren. Die Person, die von diesem Argument überzeugt ist, die sollte sich jetzt sehr stark dafür einsetzen, Genehmigungsverfahren zu modernisieren. Das hilft dann auch den Erneuerbaren, die ja noch ein Jahr haben mit den Steuergutschriften. Man sollte sich dafür einsetzen, Methan zu reduzieren etc. Also diese Dinge alle zu betonen. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie eine alternative politische Strategie gibt. Ja, also ich meine, Donald Trumps Wahl, die Tatsache, dass er gegen den Green New Scam Kampagne geführt hat, zeigt ja, dass es einen großen gesellschaftlichen Widerstand gibt, Klimaschutz mit der Brechstange voranzutreiben.
Ich würde da auch gerne reinhaken, weil das ja tatsächlich immer, ich finde das immer interessant, weil wir das an den Wahlergebnissen so ablesen, dass es keine gesellschaftliche Mehrheit für Klimaschutz gibt. Es gibt andere Befragungen, die sehr deutlich zeigen, dass es bei den Themen Klima und Umweltschutz durchaus Mehrheiten gibt, und zwar in fast allen großen westlichen Nationen. Und auch in Deutschland ist eigentlich bei jeder Umfrage wieder das Thema, ja, eigentlich wollen alle mehr Klimaschutz. Ich gebe Ihnen recht, dass dann, wenn es konkret wurde, wie beim Heizungsgesetz, dass es dann kompliziert wurde. Und trotzdem ist ja immer die Frage, wie sehr lässt man das durchgehen und sagt eben, na gut, dann geht das halt nicht mit dem Klimaschutz und der Brechstange. Das ist ja auch so ein Buzzword, was gerne benutzt würde. Hat es Olaf Scholz hat es, glaube ich, benutzt zuletzt, der Klimakanzler, selbsternannte. Glauben Sie, dass man da nicht auch ein bisschen diesem Argument verfällt, dass irgendwie diese Verlangsamung, das ist ja auch das, was die Klimabewegung jetzt gerade fürchtet, dass es jetzt gar nicht mehr so darum geht, den Klimawandel zu leugnen, sondern eben ihn einfach so ein bisschen zu vertagen und immer zu sagen, na gut, schneller geht's halt nicht.
Ja, aber es ist ja trotzdem richtig, dass es, also wenn wir jetzt über diese Umfragen sprechen und Sie sagen, okay, es gibt in Umfragen, in denen man ankreuzen muss, ob man für Klimaschutz ist oder nicht, gibt es eine große Zustimmung zu Klimaschutz. Das ist ja nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, wenn man jemanden fragt, welche 20 Themen sind Ihnen wichtig, dann ist Klimaschutz irgendwie das wichtigste Thema für 4% der Wähler in den USA. In Deutschland sind es vielleicht 12%, ja. Also, aber es ist trotzdem eine sehr kleine Zahl. Und das, was man am Heizungsgesetz oder am Gebäudeenergiegesetz sieht, ist ja die eigentlich wichtige zentrale Botschaft, nämlich die Frage von, wenn politische Realität aufeinander trifft mit der existierenden Situation, was dann möglich ist, ist ja entscheidend. Entscheidend ist ja nicht, was kreuzen Leute an, wenn sie abstrakt gefragt werden ohne Trade-offs.
Und diese Debatte, die ja sich gut auf Deutschland übertragen lässt, Sie haben es vorhin auch einmal an einer Stelle so gesagt, es ist gar nicht so wichtig, wie viele Emissionen jetzt Deutschland oder die USA ausstoßen, sondern entscheidend ist, was sie innovationstechnisch sozusagen beitragen. Das ist ja ein bisschen das, was Friedrich Merz zuletzt auch gesagt hat, die paar Prozent sozusagen, die wir hier ausmachen. Da geht es aber ja auch immer um so eine Gerechtigkeitsdebatte, weil es ein globales Problem ist und die anderen Länder eben sagen, na gut, wenn ihr das noch nicht mal hinbekommt, ihr als reiches Land, die ja eigentlich die Ressourcen hätten, um zu investieren, die auch historisch gesehen eben viel Verantwortung tragen für den Klimawandel, wenn ihr es schon nicht macht, dann ist das auch eine Signalwirkung an den Rest der Welt, für alle zu sagen, ja, dann lassen wir das halt alles einfach komplett.
Ja, das ist ja überhaupt nicht das, was ich sage. Also in gewisser Weise das Statement von Herrn Merz und wie darauf reagiert wird, Kanzler Merz, es fasst die Tragik der Klimadiskussion aus meiner Sicht ziemlich gut zusammen. Weil was Herr Merz erstmal sagt, ist an sich ein faktisches Statement, das auf jeden Fall richtig ist und das zentral ist für Klimastrategie. Nämlich ist es zentral zu sagen, wenn wir in Deutschland etwas zur Emissionssenkung machen wollen, ist es zentral zu sagen, wie können wir das tun, und es ist zentral zu sagen, wir können durch den Fokus auf unsere eigenen Emissionen nicht besonders viel erreichen. Es gibt jetzt zwei Arten, darauf zu reagieren. Die eine Art, darauf zu reagieren, ist die fatalistische Art zu sagen, okay, wir können sowieso nichts tun. Und das Problem ist, dass das die zentrale, im Diskurs kommt das Argument, dass das 1%-Argument oder 2%-Argument immer so vor.
Wird ja auch von Friedrich Merz so genutzt.
Genau, missbraucht. Das ist genau das zentrale Problem der Klimadebatte. Nämlich die eigentliche Frage, die wir uns dann stellen sollten, wenn wir nur 2% der Emissionen beitragen, aber wir denken, wir haben historisch eine viel größere Verantwortung und wir haben auch eine Möglichkeit zu agieren und wir wollen agieren, was können wir tun, um möglichst effektiv zu handeln? Und das ist eigentlich die Frage. Und da dürfen wir nicht, weil das, was mich an dieser Debatte immer stört, ist, wenn wir dann bei diesen 2%-Statements sind und dann sagt die deutsche Klimacommunity sagt dann, okay, dieses Argument ergibt keinen Sinn, wir müssen uns trotzdem auf unsere eigenen Emissionen zu fokussieren. Ich würde sagen, ein viel besseres Argument wäre zu sagen, okay, dieses Argument ist richtig, fokussieren wir uns auf das, was wir tun können, schauen wir, sind wir stolz darauf, was wir als Stromkonsumenten schon geleistet haben mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, versuchen mehr solche Dinge zu finden. Und anstatt uns auf die Debatte zu fokussieren, ob wir 2050 oder 2045 klimaneutral sind, was eine Gigatonne Unterschied macht, was ungefähr 2% der jetzigen globalen Emissionen sind, könnten wir uns überlegen, was sind die nächsten Technologien, Schritte etc., wo Deutschland oder vielleicht nicht Deutschland, aber Europa einen großen Unterschied machen wollen. Ist das industrielle Dekarbonisierung? Ist das grüner Wasserstoff etc.? Und sagen, machen wir gezielte Investitionen darin? Diese Investitionen sind viel billiger und politisch viel durchsetzbarer als ein Heizungsgesetz und global viel transformativer. Das ist die zentrale Nachricht.
Also der große Hebel, lassen wir uns in die anderen Länder reingehen, wo wir einen Unterschied machen können, im Endeffekt in der zum Beispiel Klimadiplomatie, in der Innovation,
ja,
und da unterstützen.
Genau.
Also sowas wie zum Beispiel in Geothermie in Kenia investieren, das war ein großes Projekt der Ampel, das würden Sie dann für sinnvoll erachten.
Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Also ich denke, wenn es um Technologien geht wie Geothermie in Kenia, dann ist die Frage, ist das eine Technologie, die schon skalierbar ist? Also in Kenia ist Geothermie ist gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Wenn es darum geht, jetzt irgendwie die nächste Generation von Geothermie zu entwickeln, das sollte man vielleicht nicht in Kenia machen, weil dazu braucht man halt einen Hochtechnologiestandort. Das muss man halt eher in den USA oder in Kanada oder in Island oder so machen. Aber von der Grundstruktur sind das die Art von Aktionen, die global den Unterschied machen. Der Boom, sorry, wenn ich noch eine Sache ergänze. Der Boom, den wir jetzt sehen in Geothermie in den USA, wo Leute jetzt sagen, okay, Geothermie ist die nächste große Sache, der geht zurück auf eine Investition des amerikanischen Energieministeriums in 2014 in Höhe von ungefähr 200 Millionen US-Dollar.
Nicht so viel Geld im
200
Verhältnis.
Millionen US-Dollar sind im Prinzip, im politischen Sinne, könnte man sagen, es ist null.
Peanuts.
Genau.
Es ist weniger als Peanuts.
Ich wollte das noch probieren.
Das macht jetzt den großen Unterschied. Ja, interessant.
Ich wollte noch probieren, das vielleicht auf einen anderen Satz runterzubrechen. Kann man auch sagen, bei diesem Ansatz, lasst uns probieren zu beweisen, dass grüne Technologien, grüne Energien kluge Wirtschaftspolitik sind?
Ja, wobei das, was dabei jetzt noch, also das wäre jetzt quasi die Aussage, die man für Solar oder Wind jetzt schon treffen könnte. So im Prinzip, jetzt ist es sinnvoll, Solar und Wind auch so ohne Subventionen auszubauen.
Also günstiger zum Beispiel als auch fossile Energien.
Genau. Das ist natürlich für viele Technologien noch nicht der Fall. Und das ist auch für Solar und Wind nur dann der Fall, wenn viele andere Dinge stimmen und wenn viele andere Dinge noch gleichzeitig daneben passieren. Ich würde den Satz eher zusammenfassen.
Vorhin hatten Sie mal diese Wette angesprochen und gesagt, wir müssen darauf wetten.
Wir sollten die gesellschaftlichen Wetten unternehmen und insofern, dass es um technologische Transformation geht, hat Deutschland als Hochtechnologiestandort immer noch einen Vorteil. Also wir sind vielleicht 2% der zukünftigen Emissionen, aber wir sind vielleicht jetzt 10% der klimarelevanten Innovationskapazität. Darauf sich zu fokussieren, wie können wir im Prinzip die globalen Emissionen beeinflussen. Und da viel mehr als dieses, wenn ich die deutsche Debatte mir jetzt anschaue, ist es sehr stark so klein, klein, wie können wir jetzt hier noch in dem Sektor noch Emissionen reduzieren, etc. Wir vergessen im Prinzip, dass wir schon extrem transformative Dinge getan haben für das Klima. Und anstatt zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt noch für 2-3 andere Technologien zu machen, ist die ganze Debatte darauf fokussiert, ob wir jetzt 2045 oder 2050 klimaneutral sind, was wirklich niemanden interessiert, also global gesehen.
Ja, es gibt natürlich einem das Gefühl, Verantwortung zu übernehmen, was hier vor Ort passiert. Das ist ja, glaube ich, so der eine Teil. Aber ich wollte noch auf was anderes, einen Stichpunkt, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, weil Sie es an einer Stelle auch kurz erwähnt hatten, und zwar China. Welche Rolle spielt der Wettbewerb mit China für die Entwicklung in den USA, aber auch in Europa? Sie haben es mal so am Rande gesagt, dass das natürlich total wichtig ist für die USA, gerade wenn es um Innovationen geht.
Also in den USA, die eine Sache, auf die sich linke Demokraten bis konservative Republikaner einigen können, ist, dass der Wettbewerb mit China zentral ist. Das ist quasi so eine von den
Eine der wenigen
Dinge, an die von denen im Prinzip alle Leute überzeugt sind. Und das war auch schon beim Inflation Reduction Act so. Ja, also wenn man sich den Inflation Reduction Act im Detail anschaut, da ist auch ganz viel Wettbewerbspolitik mit China und auch wirtschaftliche Unabhängigkeit von China, Lieferkettenunabhängigkeit.
Was ja teilweise auch Deutschland wehtat oder Europa.
Ja, also der Inflation Reduction Act hätte 2010 ganz anders ausgesehen, als das 2022 ausgesehen hat. Sowohl durch die stärkeren Wettbewerb mit China, als auch durch die Lehre aus Corona, dass Lieferkettenabhängigkeit von China ein Problem ist. Und hat also der Inflation Reduction Act hat ja schon das Ziel, sehr viel Produktion in die USA zurückzuholen. Nicht zu sagen, okay, wir machen die USA mit chinesischen Solarpanelen grün, sondern mit amerikanischen Solarpanelen. Und Trump hat das dann natürlich nochmal ein bisschen turbocharged. Also das ist extrem wichtig für die gesamte amerikanische Diskussion. Für die europäische Diskussion kann ich es persönlich ein bisschen schlechter einschätzen. Da fehlt mir ein bisschen der Kontext. Ich glaube, meiner Wahrnehmung nach ist das Problem mit China in einem europäischen Kontext eher, dass wahrscheinlich viele, dass die Tatsache, dass die europäischen Innovationsleistungen, wie zum Beispiel im Bereich Solar etc., letztendlich der europäischen Industrie nicht gut tun oder nicht gut getan haben, ein zentrales Argument dafür, was das wettbewerbspolitisch schwieriger macht. Ja. Also es ist ja so, aus deutscher Sicht kann man sehr stolz sein auf den Erfolg von Solarenergie und in gewisser Weise auch glücklich darüber, dass die Chinesen das skaliert haben auf eine Art und Weise, wie wir es wahrscheinlich nicht skaliert hätten. Aber natürlich
es tut weh, dass die Gewinne einfallen.
An sich keine gute politische Strategie gewesen. Oder hat auf jeden Fall macht es schwieriger, dass wir das jetzt noch 2-3 Mal machen, wenn wir davon ausgehen, dass es am Ende dann in China skaliert wird.
Ja, allerdings. Das heißt aber, dass es könnte der entscheidende Treiber sein, auch für amerikanische Unternehmen weiter in diese saubere Grundlasttechnologien, so war, glaube ich, hier der Begriff, auf den wir uns geeinigt haben, reinzugehen, weil man ja sieht, dass in China der Weg ziemlich eindeutig in diese Richtung geht.
Ja, also, ja, Entschuldigung, da geht es eher darum, der Wettbewerb mit China und damit wird zusammenhängend die Reindustrialisierung in den USA, der Wettbewerb um künstliche Intelligenz und der damit verbundene Strombedarf, dass das quasi das Argument für eine Steigerung der Energieproduktion, dass das sehr stark treiben. Das ist nicht so sehr, dass die dann das alles exportieren wollen oder dass sie das machen, weil China schon an diesen Technologien arbeitet. Das ist ein bisschen so bei Atomenergie, ist das ein bisschen so, weil da ist China jetzt auch quasi vor den USA, aber bei Geothermie ist es so, es wird in den USA zuerst passieren. Ja.
Sehr spannende Einblicke. Unterm Strich hört sich das für mich so ein bisschen so an, es könnte jetzt erstmal ein bisschen schlimmer werden, weil die Emissionen erstmal steigen, aber manchmal muss es erst schlimmer werden, um dann besser zu werden. Oder wie erklären Sie sich das?
Ich würde eher sagen, wenn man sich die Emissionen werden steigen im Vergleich zu einer Welt, die wir nicht erleben, nämlich der Welt, wo Präsident Harris irgendwie gewonnen hat. Die Emissionen in den USA werden wahrscheinlich trotzdem insgesamt zurückgehen. Sie werden langsamer zurückgehen, als sie sonst zurückgegangen wären. Und es ist nicht so, dass diese Emissionen an sich Informationen bereitstellen dazu, wie gut es mit dem Klimaschutz läuft. Genauso wie wir in 2005 in Deutschland nicht gesagt hätten, an den Emissionsentwicklungen zwischen 2004 und 2007 können wir sagen, ob die Investition in Solarenergie eine gute Idee war, können wir aus den Emissionsentwicklungen in den USA in den nächsten 5 Jahren nicht sagen, was der globale Beitrag von diesen Jahren der USA für die globalen Emissionen sein wird. Ja, so würde ich es eher zusammenfassen.
Sehr interessant und auch mal ein paar konstruktive Beiträge. Wir haben jetzt sehr viel über Klima gesprochen, nicht so sehr über Umweltschutz, wo es ja nochmal ganz anders aussieht. Sie haben es gerade gesagt, beschleunigte Genehmigungsverfahren, die können natürlich auch wieder bedeuten, dass gewisse Umweltstandards nicht eingehalten werden. Haben Sie da nur einen kurzen Einblick daran, wie groß Sie die Gefahr dahingehend sehen?
Also da gibt es ja, das ist ja auch interessant, damit beschäftige ich mich nicht beruflich, aber es gibt innerhalb der MAGA-Koalition, also innerhalb der Make America Great Again Koalition, auch die Make America Beautiful Again Koalition. Also das ist interessant, weil es...
Also nicht nur großartig, sondern auch schön.
Auch schön, weil es im Prinzip innerhalb der konservativen Bewegung oder innerhalb der konservativen Umweltbewegung halt, wir arbeiten noch viel mit konservativen Gruppen zusammen, die sich für saubere Energie einsetzen und Klima. Und eine Sache, die da ganz viel stärker ist als quasi in der linken Umweltbewegung, ist so dieser Fokus auf, wir gehen gerne fischen, wir gehen gerne in die Nationalparks etc. Das heißt, es ist wirklich nicht so offensichtlich, dadurch, dass es diese starke politische Gruppierung gibt, dass das jetzt unbedingt super schlecht wird. Also Trump hat auch eine Executive Order,
Eine Verordnung
gelassen zum Thema Make America Beautiful Again. Da war gerade vor 2 Tagen in der Washington Post, war dazu gerade ein großer Artikel. Habe ich, wie gesagt, nicht so im Detail verfolgt, aber ich würde sagen, es ist Es wäre ein Trugschluss anzunehmen, dass das alles schlecht wird. Es ist kein Kulturkampfthema, wie Klima ein Kulturkampfthema ist.
Das ist spannend und da kann man, glaube ich, an der Stelle ganz gut verweisen auf unseren Podcast zum Thema bürgerlicher Klimaschutz. Auch in Deutschland gibt es ja auch konservative Bewegungen und da kommt häufig dieses Thema, auch wir wollen irgendwie einen sauberen Wald und der deutsche Wald soll geschützt werden.
Genau. Ja.
Und das sind dann solche Themen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Viel gelernt.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. It's a sale so nice, they do it twice a year. Save 50% site-wide on the world's best proteins, like legendary steaks, gourmet burgers, versatile chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with code AUDIO when you shop omahasteaks.com today. Now is the time to save big on everything you need to serve up mouth-watering flavor, like USDA-certified tender steaks, perfectly aged to maximize tenderness and hand-cut by master butchers in America's heartland and delivered right to your door. With unrivaled quality and variety, every bite is backed by their 100% satisfaction guarantee. Don't wait. Shop now at omahasteaks.com and save 50% site-wide on steaks and more during the semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.